sagen, der Champagner per se als Anbaugebiet. Es gibt natürlich Mitbewerber, aber ein wahnsinniges Wir-Gefühl. Also jeder Winzer, jedes Haus ist erstmal bemüht, auch die Region zu bewerben. Entsprechend immer Champagne first, ja. Der Deutsche trinkt im Jahr im Schnitt 4 Flaschen Champagner, sage ich mal so gern. Eine zum Geburtstag, eine am Hochzeitstag, eine gibt es an Weihnachten und die 4. am Silvesterabend. Und dann kommt eine 5. vielleicht dazu, wenn er befördert worden ist, dann hat es aber der Chef bezahlt im besten Fall. Und der Franzose trinkt im Verhältnis halt 52 Flaschen Champagner im Jahr, nämlich jeden Freitag zum Wocheneinstieg und manche sogar 2.
Also ich muss sagen, würde ich es nicht getrunken haben oder eingeschenkt bekommen, hätte ich mir jetzt auch keinen Rosé-Champagner bestellt, weil ich nicht der Rosé-Champagner-Typ bin, aber ich finde das extrem stark. Und das wandelt auch gerade meinen Blick darauf, von der Aromatik her, von der ganzen Thematik her, extrem stark.
Aber er hat auch einen verdammt niedrigen Trinkwiderstand. Also es ist halt auch sehr, sehr schnell ausgeschnasselt. Und ich meine, wir sind Gastronomiepartner, müssen wir nicht drum rumreden. Am Ende des Tages müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen. Und der Gastronom verdient halt am 2. Glas, wenn der Gast entscheidet sich, also das 1. Glas Champagner ist ja gedanklich verkauft.
Ja.
Vino Vista, Kennerfolge. Wir tauchen ein in die Welt der Weine. Mit Winzern, Sommeliers und Sterneköchen.
Heute sind wir in der Vino Vista und haben einen ganz speziellen Gast von dem Champagnerhaus Bécart Samant und ich begrüße Ronny Weber. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist heute.
Danke für die Einladung, freue mich hier zu sein.
Bitte, bitte, bitte. Ganz große Ehre nach unserer Begegnung auf der ProWein, dich heute hier begrüßen zu können.
Stimmt.
Du hast ein bisschen was mitgebracht, sehe ich gerade so.
Richtig.
Ganz entspannt.
Ja. Kann ja nicht über Champagner reden, wenn man ihn nicht trinkt. Also das ist ja ganz, ganz furchtbar.
Stimmt.
Deswegen mache ich auch als erstes das, was ich berufsmäßig am besten kann. Ich mache eine Flasche Champagner auf von uns. Ich habe mal 2 Qualitäten aus unserem privat geführten Haus mitgebracht. Also uns gibt es jetzt ja seit 1818. Also so langsam müssten wir auch kapiert haben, wie man das eigentlich richtig macht mit dem Champagner herstellen. Wir sind als eins der wenigen Häuser im privaten Besitz und privat geführt. Sitzen in Mareuil-sur-Ay, also im Epizentrum der Champagner,
ja.
Am Ende der Remser Berge, die im Norden sitzen, wo eigentlich der Pinot Noir, ganz plakativ gesagt, herkommt. Champagner wird ja aus 3 klassischen Rebsorten hergestellt. Es gibt zwar mehr, aber ohne jetzt zu tief einzutauchen, es ist
der klassische, genau.
Chardonnay als Weißweinrebsorte, Meunier, früher Pinot Meunier, als Müllerrebe oder Schwarzriesling, kennen wir das in Deutschland.
Ja.
Und Pinot Noir, sprich Spätburgunder.
Und hier sprechen wir jetzt auch von der Mousse, ne?
Also, genau. Und wir haben jetzt hier als ersten Champagner mitgebracht ein Blanc de Blanc. Wer aufgepasst hat, weiß, das ist also eine weiße Rebsorte. Ja. Ich habe 3 genannt, also wird es in dem Fall der Chardonnay sein. Das ist ein Produkt, was für unser Haus relativ neu ist. Also das machen wir erst seit 20 Jahren. Also wenn man Champagner denkt, denkt man immer generationsübergreifend. Und
große Reserveweine und viel.
Richtig.
Ja.
Viel gebundenes Kapital. Das ist so. Das ist auch das, was die Champagner oder die Herstellung der Champagner im Wesentlichen schon unterscheidet zum klassischen deutschen Sekt von der Produktionsart. Wir werden also auf der Flasche die 2. Gärung stattfinden.
Was habt ihr so prozentual? Was legt ihr an Reservewein zurück oder was habt ihr aktuell liegen an Reservewein in Flaschen oder in Hektolitern?
Das kann ich gar nicht so ganz genau sagen.
Aber schon.
Wir arbeiten aber mit einem sehr, sehr großen Reserveweinanteil. Also auch bei unserem Standard Brüt haben wir einen Reserveweinanteil von 60%. Das heißt, bei dem aktuellen Charge gehen wir zurück bis zum Jahrgang 2006, der damit eingebunden ist. Hier jetzt aber, wie gesagt, Blanc de Blanc.
Ja.
Der kommt aus 4 Lagen, aus der Côte de Blanc. Also in der Côte de Blanc haben wir diese schönen, krallkaltigen, kreidigen Böden.
Aber du riechst auch ein Chardonnay, das ist schon.
Ja. Und hier haben wir als Lagen drin Chilly, Grammont, Menil-sur-Auxerre und Avis. Also für den, der da jetzt nicht so tief drin ist.
Für mich.
Avis gibt immer so ein bisschen diese Fruchtigkeit. Grammont, das sagt der Name schon, hat dieses Mineralische, dieses kalkig-kreidige.
Ja.
Menil-sur-Auxerre gibt immer viel Kraft und viel Struktur in den Wein. Und Chilly ist das, was Thomas Tuchel so gerne als Holding Six bezeichnet. Da kann er eigentlich alles ganz gut und ergänzt dann immer so ein bisschen. Der kann Spiel aufbauen, der kann auch Libero spielen, der kann aber auch Tore schießen.
Ja.
Das heißt, es ist so der Allrounder.
Gute Zugabe, ne? Also so eine, ja, also ist schon stark in der Nase.
Ja, und du hast halt dieses Lineare, dieses Salzige, dieses Zitrische, du riechst quirlig quasi diese Côte de Blanc, du hast du hier an der Nase schon, der packt dich direkt und zieht.
Ja.
Und jetzt hier Grundweine von 2017 und das Produkt ist 6 Jahre auf der Hefe gelagert.
War jetzt meine nächste Frage, okay.
Und für die deutschen Zahlenfreaks, der Deutsche braucht immer Zahlen und Futter. Auf der ganzen Welt interessiert jetzt keiner, wir Deutschen wollen ja immer Figures, deswegen haben wir hier eine Dosage, die liegt bei unter 2 Gramm.
Okay.
Das ist also sehr, sehr, sehr trocken. Und das ist auch das, was sich Bilkar aktuell von der 7. Generation, von Mathieu Roland Bilkar geleitet. Der will ja jeder Generation auch so ein bisschen ihre Duftmarke hinterlassen. Und Mathieu hat ganz klar gesagt, wir werden als Champagnerhaus in der Größe nicht wachsen. Wir produzieren jetzt aktuell 2 Millionen Flaschen, bummelig, je nachdem, wie der Jahrgang uns gesund ist. Ja.
Das ist aber schon ordentlich.
Das ist für eine Grand Marque, die wir sind, relativ cozy.
Genau, ihr seid ja auch nur im, also was heißt nur, ihr seid ja auch wirklich lediglich im Fachhandel und im in der Gastronomie zu finden.
Genau.
Also ihr geht gar nicht in den LEH, das wollt ihr auch nicht.
Nein.
Und hebt euch damit halt auch wirklich von anderen Häusern auch ganz
richtig,
also restriktiv ab.
Ganz genau so.
Ja.
Aus der Historie heraus, 1992 war das Haus mal fast kurz vorm Zuschließen. Man hat tolle Produkte produziert, hat sich aber viel in den LEH gewandt, der Monsieur Jean, der damals Eigentümer war.
Stimmt, da habe ich mal was gelesen, ja.
Und dann hatte man den Alexandre Bader als Managing Director eingestellt und das Erste, was er gemacht hat, ist quasi Sprinter gemietet und man ist ausgeschwärmt in Frankreich
in die Masse gegangen,
und hat diese ganzen Sachen aus dem LEH wieder rausgekauft.
Ja.
Und hat gesagt, okay, das wird es in diesem Haus nicht mehr geben. Wir sind Partner für die Gastronomie, wir sind Partner für den gehobenen Fachhandel und da sehen wir uns auch als gastronomisches Produkt, auch von der Herstellung, ein Champagner, der jetzt nicht nur die Partybrause ist, sondern auch ein Produkt, was mit Essen funktioniert, was auch diese Komplexität Speisen mit Champagner zeigt. Da haben wir auch schöne Partner in der Gastronomie. Mit Sparkling Coravon geht ja auch viel, dass man sowas beim Glas machen kann ohne Qualitätsverlust, dass man so einen schönen Champagner auch mal menübegleitend einfach punktuell zu einem Gang mal mit einbauen kann.
Genau, ihr seid ja auch im gehobenen Sternebereich, haben wir gerade so eruiert. Aber ich finde es stark in der Nase, ganz stark. Dann lass uns mal.
Ist immer wichtig, dass es auch von der Textur, also wir machen, weil es der Herstellungsart, wie Champagner gemacht wird, geschuldet ist, natürlich haben wir Kohlensäure im Produkt.
Ja.
Aber in erster Linie machen wir Wein mit Kohlensäure aufgrund der Herstellung und nicht Kohlensäure, wo ein bisschen Wein mit drin ist. Also wir produzieren, das hast du auch im Mundgefühl, eher das Weinige, das Mundfüllende. Und die Kohlensäure und die Weinsäure bilden eigentlich das stützende Korsett für dieses Produkt.
Was ihn nach vorne bringt, ne? Also was ihn auch so, was diesen Zug, wenn man immer so von diesem Zug, dieses Straffe, also der ist schon straff, finde ich. Ich finde den schon. Aber ich finde diesen Chardonnay, ne? Also der Chardonnay kommt ganz, ganz, ganz weit vor.
Schön. Ja. Erste Gärung kommt mit dem Stahl hier. Also hier ist gar kein Holz gespielt, sondern wirklich nur ganz, ganz geradlinig, wie du es auch richtig schmeckst. Diese pure, feine Chardonnay-Frucht, die Côte de Blanc, die Lage, die du da einfach haben möchtest.
Das sind, glaube ich, auch dann die 4 Komponenten der Lagen, die dann da zusammenspielen und diese Symphonie oder dieses, kann man da sagen, küvettieren auch beim, kann man das so ausdrücken beim Champagner?
Genau
so. Es ist ja eigentlich grundlegend, ne, dass ihr quasi die Lagen und mit den Reserveweinen küvettiert.
Richtig.
Das ist ja quasi so der simple Ausdruck dessen.
Genau, also wird jede Lage bei uns einzeln ausgebaut. Also wir haben Edelstahlbehälter oder auch Fässer, je nachdem. Jede Lage wird erstmal separat ausgebaut und dann werden diese Vonclair, diese Stillweine, entsprechend kommen dann auf einen Tisch. Und das ist das Schöne, wenn man ein privates Haus ist. Das heißt, es ist alles Familienbeschluss. Es gibt ein Tasting-Komitee, heißt das bei uns. Das sind 5 Leute. Das ist der ehemalige Kellermeister, der aktuelle Kellermeister und der Önologe plus halt 2 Leute, manchmal auch 3 von der Familie. Und erst wenn alle sich einig sind am Tisch und sagen, yes, so machen wir es, geht das entweder zur Gärung oder auch, wenn die Weine probiert werden, was auf den Markt gebracht werden soll, muss immer einstimmig gesagt, okay, wir sind jetzt der Meinung, Prestige gewesen so und so, darf jetzt auf den Markt. Und das hat auch keinen wirtschaftlichen Druck, also sondern das, Qualität.
Das merkst du ja auch bei euch. Ihr seid präsent am Markt, finde ich. Also ich finde das ganz stark. Also das haben wir vorhin kurz irgendwie mal erläutert unter 4 Augen, dass man euch jetzt hier in Deutschland oder Wir hatten es vorhin mit dem Thema Wien, dass man euch jetzt extrem wieder wahrnimmt auf dem Markt. Das ist mir jetzt seit 2, 2,5 Jahren extrem bewusst. Ich glaube, so lange bist du auch im Haus oder in der Firma,
richtig, ja,
im Unternehmen. Und ihr seid da, aber ihr seid halt auch nicht so präsent wie andere Häuser und steht aber auch nicht so extrem im Vordergrund. Wenn du in einem guten Restaurant bist, siehst du euch auf der Karte. Ihr seid wirklich mit 2, 3 Champagnern vertreten und das immer ganz gezielt. Also so nehme ich das wahr. Ja. Nicht überladen wie andere, die dann irgendwie, ich sage jetzt mal, 8 Jahrgänge haben oder 8 verschiedene Champagners haben, sondern wirklich, ihr habt 2, 3 Sachen auf der Karte in einem guten, gehobenen Restaurant. Und da findest du halt immer einen Zugang dann zu, ob du jetzt ein Rosé hast oder ein Blanc de Blanc. Oder, mhm. Also so ging es mir zum Beispiel, ja, mit euch. Und die Wahrnehmung ist extrem. Also das finde ich extrem stark.
Ja. Also das ist Fluch und Segen. Wir sind natürlich auch am deutschen Markt von den Flaschen, die wir zur Verfügung haben. Mitbewerber nehmen, die größeren, sind wir einfach nicht competitive von der Menge. Aber entsprechend können wir auch spielen. Und das Ziel ist eigentlich immer so ein bisschen, jetzt nehme ich mal einfach das Wunschdenken. Wenn ich jetzt eine Großstadt nehme, bin ich gern in einem sehr, sehr guten, am liebsten im besten besternten Restaurant der Stadt. Bin sehr, sehr gerne im lebendigen Weinbistro, wo auch ohne Schlips und Kragen
wo Traffic
gemacht wird, wo, ja, Leute einfach die Sachen auch trinken und auch eine gewisse Sichtbarkeit entsprechend mit dem Produkt kriegen, und bin bei einem sehr, sehr guten Fachhändler gern, und dann reicht mir das in der Regel auch schon, und so sehe ich eigentlich gern meine Produkte in Deutschland, Österreich und Liechtenstein vertreten. Also es soll auch keine Überreizung stattfindet, oh, jetzt gehe ich hier in die nächste Ecke und schon wieder gibt's Bilkaus-Salmon. Es soll auch schon eine gewisse Exklusivität haben und auch für den Gastronomen oder den Händler, mit dem wir zusammenarbeiten. Das ist auch so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen Gentleman Agreements, aber sagen, okay, wenn ich in der Region mit dem arbeite, dann reicht das auch, und dann.
Es gibt so ein Sprichwort von meiner Oma: Mach dich rar und du bist der Star. Ja, du musst ja irgendwo gezielt schauen, dass du gezielt im Handel, also im Fachhandel bist oder gezielt in der Gastronomie bist. Wenn wir jetzt mal, wenn du mir das erlaubst, den Schwenk führen zu anderen Häusern, die du halt irgendwie auf jeder zweiten Weinkarte siehst, wo du halt auch, wenn wir jetzt dann bei Dom Pérignon sind, die wirklich extremes Marketing betreiben, wo du halt auch nicht weißt, ey, wie viele Flaschen produzieren die denn? Wo kommt das alles her? Wie funktioniert das? Wie viele Millionen Flaschen werden da produziert? Klar, sind die sehr selektiv auch in den Jahrgängen, die sie dann herausbringen. Aber das sind ja Millionen, also zweistellige Millionen, glaube ich, an Flaschen, was da.
Die einen sagen so, die anderen so.
Aber was in den Markt geht. Also, und es gibt dann Gastronomen, da haben wir uns auch gegen entschieden zu sagen, es wird mit Sicherheit Gäste geben, die sagen, ich hätte gerne eine Flasche Dom Pérignon getrunken. Wir sagen, ja, haben wir leider nicht. Dafür haben wir anderes geiles Zeug. Aber du hast andere Läden, die wirklich sagen, so, du musst es haben, weil du halt auch Geld damit verdienst und einfach auch, du bist plakativ, also das kennt jeder, du bist plakativ damit, die Leute posten oder machen Fotos damit, machen dann wieder Marketing daraus.
Es ist ein Lifestyle-Produkt, ja,
genau.
Und hat es vorhin schon mal kurz, die ganze Region, die Champagne, ja, also ist ja, kann ja nicht organisch wachsen, wir haben 34.300 Hektar, das ist auch fertig.
Das ist begrenzt.
Genau, genau, begrenzt. Aber wir leben alle im Endeffekt auch von dem großen Marketingbudget von Monsieur Arnaud, der einfach auch da ein Haus hat mit einer Größe und auch mit einem Produkt, muss man sagen, Dom Pérignon, die im Endeffekt das Image des Champagner bilden, global gesehen. Mit berühmten Persönlichkeiten, die sie heiern können, mit diesem Lifestyle-Feeling und Hochglanzmagazin, die sie bespielen. Davon zerren wir alle. Also wir leben davon, dass dieses Image des Champagners, des Luxusprodukts im Endeffekt uns ein bisschen geebnet wird von LVMH.
Das wird getragen dadurch.
Genau.
Ja, genau. Ja, kann man, glaube ich, so sagen. Aber ich finde es auch stark, dass es wirklich so Häuser wie euch gibt oder dass es wirklich auch kleine Winzer-Champagnerhäuser gibt oder Manufakturen gibt. Und das wird, glaube ich, im Moment auch immer populärer, dass du halt von diesem Mainstream, glaube ich, weggehst. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist gerade aktuell in der Vermarktung oder in den Zahlen, aber ich finde halt auch, dass du mal was anderes suchst wieder, was du trinkst, oder dass du halt von diesem, ja, LVMH-Zeug weggehst, was alles irgendwie immer gleich schmeckt.
Ja. Also sehen wir auch, dass natürlich auch beim Endverbraucher, also Champagner ist ja ein Markenprodukt. Punkt. Das heißt, in erster Linie sind ja seltenst die Vintage-Produkte, sondern die Non-Vintage-Produkte, die konsumiert werden und hauptsächlich produziert werden. Das heißt, der Konsument entscheidet sich für sein visuelles Brand, ob das ein Orangenetikett ist oder jetzt unser Picard-Salmon-Logo. entscheidet er sich für einen gewissen Geschmack. Und das ist ja das, der Versuch oder auch die Kunst des Kellermeisters, aus diesem Grundwein Jahr für Jahr diesen Markenwiedererkennungswert beim Produkt zu schaffen. Ja? Dass es frei ist von Jahrgangsschwankungen.
Aber es wird ja auch irgendwie gefühlt für mich immer jünger. Also Champagner ist wieder...
Ist en vogue, ja.
Ja, en vogue. Jetzt nicht Mainstream, ist en vogue, aber es ist auch jünger geworden. Ne?
Absolut.
Also wenn man früher... Weiß ich nicht, so die, das ist ja auch mit dem Glas jünger geworden und frischer geworden. Wenn du früher, ne, gab es den Champagnerkelch oder es gab dann das Champagnerglas. Jetzt, ich rede nicht von der Flöte, aber heute kannst du ja wirklich Champagner aus einem großen, offenen Glas trinken, weil der Champagner das auch braucht.
Richtig.
Ohne jetzt ein Vintage oder ein Reserve zu trinken. Aber der Champagner braucht einfach auch den Raum und das Volumen. Und das ist heute ja wieder cool, dass du vielleicht auch aus einem Burgunderglas einen schönen Champagner trinken kannst, der sich dann aufgeht.
Richtig.
Und das ist auch jünger geworden,
ja.
und halt auch bezahlbarer.
Ja, ist auch bekömmlicher geworden. Ich meine,
das stimmt, ja.
Viel zitierte Klimawandel
hat
natürlich auch viele dazu beigetragen, dass auch beim Champagner sich Produktionsabläufe geändert haben. Also wenn man in den 80ern noch bei jedem Grundwein malolaktische Gärung gemacht hat, also Milchsäuregärung, um einfach die Säure im Grundprodukt ein bisschen bekömmlicher zu machen, gehen wir jetzt dahin, dass wir am liebsten auf diesen Säureabbau verzichten und für jedes Gramm DSA, Säure einfach DSA, dankbar sind, ja. die Weine haben, damit sie einfach eine gewisse Frische und Kühle haben.
Weiterhin. Habt ihr die Problematik schon in der Champagne, dass die Säure nachlässt oder dass das schwieriger wird aufgrund des Klimawandels?
Ja, also ja. Ja, das merkt man schon. Wir sind fern weg davon, wie das einige Schreiberlinge propagieren, dass die Champagne das nächste Burgund sein wird. Also da haben wir noch viele, viele Tools zu drehen.
Ja, das glaube ich.
Und noch einen sehr, sehr langen Weg zu gehen. Und ich meine, wenn man sich das Jahr dieses Jahr anschaut und rausguckt, dann fällt es einem schwer, über globale Erwärmung nachzudenken. Also es war eher globale Feuchte. Wir hatten im August extremsten Niederschlag in der Champagne. Wir hatten im Juli extremsten Niederschlag. Wir hatten übrigens im Juni Niederschlag in der Champagne. Und im Mai hatten wir übrigens Niederschlag viel in der Champagne. Und davor hatten wir Frost, der uns sehr stark getroffen hat.
Stimmt, im April, ne?
Das richtig.
War auch der Spätfrost da.
Ja. Genau, ja. So eine richtige Fallkälte, die das war. Wie ja. So ein Mantel des Todes, der sich da über die Reben gelegt hat. Aber die letzten Jahrgänge merkst du schon, das Traubenmaterial ist kontinuierlich reif und entsprechend Thema Säure brauchen wir, wollen wir.
Ja.
Champagner lebt von der Säure.
Genau.
Dementsprechend brauchen wir keine BSA mehr.
Ja.
Aber die Grundprodukte sind fern weg davon, dass wir jetzt irgendwo anfangen, über Stillwein nachzudenken. Also das ist für uns im Haus genauso weit weg wie alkoholfreier Wein.
Ja, dann lass dir auch die Finger von. Aber ich finde den schon stark, also als Blanc de Blanc.
Finde ich jetzt ein Thema Blanc de Blanc, was in der Gastro und auch beim Endverbraucher in den letzten Jahren sehr, sehr präsent geworden ist. Also auch sehr, sehr viel nachgefragt wird.
Weil es halt auch, also ich finde es, wenn der ein bisschen im Glas steht, er könnte für mich noch ein größeres Glas irgendwie so ein bisschen gebrauchen, glaube ich. Aber wenn der im Glas steht, finde ich den schon stark.
Aber ist das bei euch auch ein Thema, das Blanc de Blanc, dass das beim Konsumenten, bei euren Gästen aktiv angefragt wird? Oder?
Bedingt. Also wenn dann privat, dass wir sagen, wir bevorzugen das, aber hier bei uns haben wir Paul Roger aktuell auf der Karte und sind dann jetzt mit dir im Gespräch, um einen Champagner mehr auf die Karte zu bekommen mit BK. Aber ich finde es schon...
Ist ja ein Podcast, man muss ja auch irgendwie zum Hören durchbringen, dass wir Champagner trinken. Ja.
Ich habe immer gehört, das darf nicht plopp machen.
Deswegen haben wir den ersten ja leise aufgemacht und jetzt haben wir es mal kurz geploppt.
Aber ich finde den schon stark.
Danke.
Also ich finde den schon echt stark. Und das ist jetzt der Einstieg?
Also wir haben in unserer Produktlinie keine klassische Qualitätspyramide, dass wir sagen, wir haben jetzt hier den Non-Vintage Brut als Einstieg und dann baut sich das auf.
Nach oben
wir auf, haben ja. ein Vier-Säulen-System. Sprich, wir haben vier Non-Vintage-Produkte, ein Assemblage, ein Blanc de Blanc, ein Rosé und dann ein Wein, wo die Grundweine mit Holz ausgebaut werden.
Okay.
Und über jedem Produkt gibt es ein Vintage Prestige Cuvée, entsprechend dann über dem Reserve,
ja.
gibt's dann den Nicolas François, über den Blanc de Blanc,
Stimmt.
den Louis Salmon,
ja.
über den Rosé, die Elisabeth Salmon nach der Gründerin und über dem Sous-Bois kommt dann der Clos Saint-Hilaire.
Ah.
Und so haben wir im Endeffekt vier Produktlinien.
Vier Säulen.
Genau, auf denen das
Ja, weil viele andere arbeiten ja mit einer Pyramide quasi, wo sich das steigert nach oben hin.
Genau.
Dass du quasi mit einem Einstiegschampagner, mit einem Einstiegswein anfängst. Dann hast du ein Mittelfeld und gehst dann quasi nach oben ins High-End-Bereich. Aber das
haben wir nicht.
Spielt ihr so nicht.
Nein, also bei uns ist der Reserve unser meistgemachtes Produkt. Ungefähr 50% der Produktion entfallen. Und es ist damit auch die Visitenkarte des Hauses. Ja. Und unser Kellermeister und Eigentümer sagt ganz klar, es ist ihm lieber, wenn mal ein Prestige-Geweh, banal gesagt, in die Buchs geht und ein Jahrgang nicht auf den Markt kommt, als wenn der Reserve, das muss die Benchmark. Das ist unser wichtigstes Produkt. Das ist, damit gründen wir unser Image. Das ist auch das, wo wir wahnsinnig stolz drauf sind, weil es auch bei den einschlägigen Führern eigentlich immer einer der höchst gewerteten Non-Vintage-Champagner ist. Und das Gleiche mit dem Non-Vintage-Rosé, den wir jetzt gleich noch probieren dann. Ja,
perfekt. Wir kriegen gerade frische Gläser. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Aber ich finde wirklich die Geschichte, ich habe mich da mal eingelesen bei euch, das finde ich echt stark. Das war letztes Jahr für eine Versteigerung, da waren wir auf einer Charity-Versteigerung und haben, was haben wir denn versteigert? Bécart Saint-Maur und Ayala, was von Kate und Con, genau. Und da habe ich mich eingelesen und das fand ich schon stark über die Historie und die Produkte von euch.
Danke.
Aber dass ihr da kein Pyramidensystem verfolgt, war für mich jetzt gerade neu, finde ich auch nachvollziehbar, dass du wirklich auch mit dem Grundprodukt auf einem hohen Niveau einsteigst und nicht dich irgendwie reintrinken musst, wie andere Häuser das machen. Ne? Dass du irgendwie sagst, ich steige jetzt mit einem Grundprodukt ein und steigere mich dann nach oben, sondern wirklich, ich habe eine hohe Qualität auch nicht im Einstieg, sondern im Grundniveau, das finde ich schon.
Ja, also auch für das Verkaufsdenken, also du hast das ja oft, dass es dann heißt, ja, du kannst von dem und dem Produkt was bekommen, musst aber dann
den Rest
120 des, Flaschen erstmal davon Rest, abnehmen.
Ja, genau.
Und so sehen wir es halt gar nicht. Also da sind wir auch im Prestigebereich von dem Volumina viel zu klein. Das ist ein Goodie und das sind, wie du auch sagst, für die Wahrnehmung ist Bécart Reserve, Rosé. Unsere Prestige-Produkte kennen viele gar nicht, weil jetzt nehme ich mal den Closer und Tiller, da habe ich für den ganzen deutschen Markt 180 Flaschen.
Oh, krass. So,
und das ist natürlich dann schnell weggeatmet.
Krass. Das ist schon, wenn ich jetzt mal hier richtig was reinschieben darf, das ist Himbeere, ne? Pure Himbeere.
Das in der Nase, ne? Also es ist Rosé, es ist ein Assemblage-Rosé, das ist das, was Bécart als eines der ersten Häuser damals mit erfunden hat. Also wir haben hier 40% Chardonnay, dann 30% Meunier und 30% Pinot Noir. Und aus dem Pinot Noir nehmen wir einen Teil weg, machen daraus einen Côte de Champenoise, also einen roten Stillwein.
Ja.
Und machen dann quasi einen weißen Champagner. Und wenn der fertig ist, wird mit diesem Stillwein die Assemblage gemacht.
Genau.
Also das ist ja das, was die Champagne darf. In jedem anderen Weinbauregion, wir das punchen.
Genau.
Ich glaube, der Deutsche müsste es Schillerwein nennen, wenn das überhaupt auf den Markt kommt. Oder?
Bei euch ist es erlaubt.
Bei uns ist es erlaubt, genau.
Aber stark in der Nase. Ne? Himbeeren richtig. Gab so Himbeerbonbons früher, ne?
Ja, auch so ein bisschen mandelkrokant, ne? Also ganz leicht. Und das für unsere, wir vergären sehr kühl. Wir machen eine Kaltstabilisierung. Es soll nicht diese Autolyse-Aromatik, die durch das lange Hefelager kommt. Also wir versuchen möglichst diese Brioche, diese Krokantnoten zu vermeiden. Es soll die Frucht, solche ganz klar im Vordergrund stehen und die Frische.
Die hast du, aber die Frucht hast du absolut. Sehr leicht, frisch.
Wieder das Weinige, also
genau.
Nicht dieses Frühlingswiese-Blümchenkleid-Rosé-Nummer.
Du merkst dann, dass du wirklich auch einen starken Reservestillwein hast, der da zugegeben wird. Und der bleibt aber auch am Gaumen, der ist auch da. Die Fruchtigkeit verfliegt so ein bisschen für mich, ne? Die geht so ein bisschen, also das Himbeerige geht so ein bisschen weg.
Ja.
Das hast du nur in der Nase, aber
aber noch wieder das Weinige, ne?
Ja.
Das Mundgefühl, das
breit, das der ist wird breit, der wird breiter Weines. Am Gaumen, ne?
Ja.
Stark.
Das kannst du auch mal mit einer Zigarre machen, ja. Oder Nachmittag, eine schöne kurze Zigarre, dazu ein Glas Champagner. Finde ich wie so eine total unterschätzte Kombination, weil das mit der Säure, mit der Kohlensäure eigentlich ja, total erfrischend, also mit Zigarren. Und, bei uns in der Company sind alles Zigarrenraucher.
Du auch?
Ja.
Leider, ja.
Ja, auch.
Ja, wir haben alle ein Laster.
Für die Betriebszugehörigkeit natürlich nur.
Also, du bist aber nicht gezwungen worden, oder?
Nein.
Nicht unter Zwang?
Nein. Also, okay. Wurde jetzt nicht zum Zigarrenrauchen domestiziert.
Okay, gut. Aber es ist schon stark, ne? Was ich wirklich... Unser stiller Zuhörer, Didi, der stimmt uns zu. Aber der möchte heute nichts sagen. Das ist halt... Das ist ein stiller Teilhaber. Aber stark, muss ich wirklich sagen. Und wir trinken das irgendwie auch viel zu wenig, muss man... Obwohl die Preis-Leistung, wenn du im Restaurant bist, absolut stimmt, finde ich.
Champagner also, grundsätzlich. Also ja,
genau. Also ja, bin nicht bei jedem Champagnerhaus.
Ja.
Also nicht bei jedem Champagnerhaus, das muss man halt auch sagen. Aber wir waren jetzt in Wien und haben das dort getrunken und ja, das fällt dir halt ins Auge. Also wenn man dich kennt, wenn man das Produkt kennt, fällt das ins Auge und dann bestellst du das halt auch aufgrund, dass die Preis-Leistung einfach auch passt, dass du nicht irgendwie bei einem Dom Pérignon oder bei anderen Wettbewerbern bist, die irgendwie 400, 500 oder 600 Euro die Flasche kosten für mal eben. Ja. Wir reden ja wirklich davon, dass es ein Genussmittel ist, was man vielleicht ein, zwei Mal öfter genießen sollte. Dafür wird es ja auch gemacht, dass man wirklich auch das in Maßen genießt und halt auch mal zu einem schönen Lunch oder auch zu einer Zigarre, wie du sagst, am Nachmittag oder am Mittag. Es muss ja ein Genussmittel bleiben, aber es muss halt auch zugänglich.
Ja, ich meine, du musst es dir auch leisten können und wollen. Der Deutsche trinkt im Jahr im Schnitt 4 Flaschen Champagner, sage ich mal so gern. Eine zum Geburtstag, eine am Hochzeitstag, eine gibt es an Weihnachten und die vierte am Silvesterabend. Und dann kommt eine fünfte vielleicht dazu, wenn er befördert worden ist, dann hat sie aber der Chef bezahlt im besten Fall. Und der Franzose trinkt im Verhältnis halt 52 Flaschen Champagner im Jahr, nämlich jeden Freitag zum Wocheneinstieg und manche sogar 2.
Ja gut, es ist ja auch der Zugang zum Produkt, das muss man ja auch sagen, der Zugang zum Produkt. Die deutschen Schaumweine, wenn man da so ein bisschen gerade abbiegen können, da gibt es mittlerweile wirklich auch tolle Produkte, die auch wirklich irgendwie nach der Methode traditionell arbeiten, die dann wirklich sich das so ein bisschen, kann man sagen, abgeschaut haben in der Champagne, die das kopieren werde ich jetzt nicht, aber die das so ein bisschen nachbauen und da gibt es tolle Produkte, die wir auch im Portfolio haben, die wir auch trinken, die ich auch gut finde. Aber es gab halt auch viel Rotkäppchen.
Ja,
es gab viel Produkte, die halt wirklich irgendwie, es nennt sich ja alles irgendwie Schaumwein, aber ja, viele kennen Schaumwein oder Champagner aus dem Handel, nicht aus der Genussvielfalt heraus. Mhm. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das...
Ja, ich meine, das Thema Schaumwein ist natürlich durch gewisse Produkte etwas befleckt, wo dann Leute sagen, ja, Schaumwein trinke ich nicht, das bekommt mein Magen nicht. Ja, das ist richtig. Wenn ich jetzt ein Qualitätsprodukt nehme, und das merken wir ja, das ist total bekömmlich. Ja, das trinkt sich weinig, das hat Struktur. Wie du sagst, wenn ich jetzt alles nur in diese Sektfluts drücke, dann ist es für manche Produkte auch dankbarer, das daraus zu trinken.
Genau, ich kenne die Geschichte halt auch so, das haben wir auch mal in einer Podcast-Folge erörtert, also warum es Sektflöten gab. Sektflöten gab es halt, damit man das Zeug nicht wahrnimmt in der Nase, weil es einfach, schlecht ist das falsche Wort, aber es war einfach unsauber, es war und ist ein Industrieprodukt. Also ne, da ist ja auch so, dass der Stillwein mit Kohlensäure versetzt wird, quasi industriell.
Richtig,
ja. So, und dadurch sind Sektflöten entstanden. Ich glaube, die letzten 10, ich weiß nicht, wie in der Champagne, ob das schon immer in der Champagne so war, dass du Champagner aus großen Gläsern getrunken hast. Aber der Markt oder der Konsument dreht sich ja gerade seit einigen Jahren, dass du wirklich ja auch ja ein Burgund oder auch ein großes Glas nehmen kannst, aus dem du Champagner trinken kannst. Und der ist nicht sofort weg, ne? Sondern der braucht einfach diesen Raum und diesen Platz, um einfach ein schönes Glas zu haben. Und früher hat man halt ja, ohne jetzt Namen zu nennen, aber hast du das halt aus so einer Flöte getrunken und das hast du halt getrunken und dann war auch gut.
Gut. Es hat sich ja das ganze Thema Glaskultur in den letzten 10, 15 Jahren wahnsinnig entwickelt. Und natürlich dann entsprechend auch in der Champagne. Also wie du sagst, es gab sicherlich Zeit in der Belle Époque, da wurde noch ganz bauchigen Gläsern getrunken, stimmt. Also die klassische Champagner-Schale.
20er Jahre,
ja. In 20er Jahren, genau. Dann wurde es auch in der Champagne, dann irgendwann ging es alles flöten, wortwörtlich.
Ja.
Und mittlerweile hat man auch Glaskultur auch in der Champagner, also wir haben auch mit Lehmann einen ganz guten Glasproduzenten innerhalb der Region, der tolle Gläser produziert. Ja, es ist dünnwandiger geworden, es ist präziser geworden, auch das, was das Glas dem Konsumenten hergibt, das Produkt entsprechend ja, offenlegt.
Und das ist eine tolle Entwicklung. Du musst das ja auch widerspiegeln, ne? Wenn du wirklich so einen filigranen Champagner baust, musst du dann halt auch dem einen Raum bieten von einem feinen Glas, von einem tollen Glas. Und ich finde, das macht halt auch Spaß, aus so einem großen Glas das mittlerweile zu trinken. Mhm. Also ich finde auch, viele Kollegen unterschätzen das manchmal auch. Also gut, manche fragen halt, ob du dann wirklich ein großes Glas möchtest, ne, ein Burgunderglas oder so. Ich finde das immer toll. Ne? Ja. Also wenn der ein bisschen, ist ja die Frage, wie lange du irgendwie mit deinem Glas stehst. Also ich stehe nicht lange mit meinem Glas. Also das geht schnell leer. Aber der Champagner, der wirklich dann diese Qualität hat, der braucht den Raum auch.
Okay. Ne? Also das sieht man auch im Restaurantbereich. Also das, die klassische Sektflöte.
Die gibt es nicht mehr.
Das findest du im Feindining-Bereich gar nicht mehr. Und auch im besseren Restaurantbereich ist es mehr oder weniger ausgestorben. Du findest mehr und mehr diese Universalgläser, genau, die du wunderbar auch ja, viel bespielen kannst.
Genau.
Es ist ja auch beim Thema Gläser wieder ein bisschen zurückgerudert worden. Ja. Also da hatten wir vor ein paar Jahren auch in den Restaurants eine Flut an Gläsern. Mittlerweile reduziert sich das, glaube ich, auf 4 wirklich notwendige oder sinnvolle.
Ja gut, man muss auch sagen, warum reduziert sich das halt auch? Es reduziert sich halt auch, weil das ein aussterbendes Handwerk ist. Ne? Also ich habe einen Bericht gesehen über Riedel in Kufstein, da mag man halten, was man will von, aber die haben das dritte Jahr in Folge keine Bewerbung für einen Azubi. Also das will halt auch keiner mehr machen. Also wir reden jetzt nicht von Industriegläsern, sondern halt auch von der Thematik. Also wir trinken jetzt aus Sophienwald, die finde ich ganz stark in Wien, immer tolle Gläser. Aber du wirst irgendwann, weiß nicht, wann das sein wird, ich hoffe, ich erlebe das nicht, aber du wirst irgendwann keine mundgeblasenen Gläser mehr bekommen oder sie nicht mehr bezahlen können, ja, weil das keiner mehr macht.
Das ist ja alles, was Handwerk ist. Also sehen Sie auch im Winzerbereich, Kellermeister, alles, was handwerkliche Berufe sind, hat halt sein Bündel zu tragen momentan. Wenn du irgendwo in die Schule gehst und einen jungen Menschen fragst, was willst du machen, da guckt dich keiner und sagt, ich möchte Glasbläser werden.
Also ich war irgendwie 2-3 Mal jetzt in Murano und ich...
Also das heißt, du sagst jetzt, du wolltest Glasbläser werden als Kind.
Also wenn ich jünger wäre, würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber also ich fand das beeindruckend. Ich war in Murano 2 Mal. Ich fand das beeindruckend, was da jetzt abseits der Touri-Linie... Ich war auch in Kufstein. Ich finde das schon beeindruckend, was die Jungs da leisten. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und dann weiß ich auch, warum Glas... dann das kostet.
Richtig, ja.
Ich weiß auch dann, warum ich mich ärgere, wenn ich es aus der Spülmaschine hole und kaputt breche beim Polieren. Also das ist halt dann schade und schwierig. Aber ich finde, das ist also es gibt tolle Champagner, tolle Schaumweine, tolle Stillweine und das Portfolio der Gläser finde ich halt auch irgendwie, also ihr habt eigene, jeder hat ja irgendwie eigene Gläser oder sich da Gedanken drüber gemacht, wie mein Produkt irgendwie richtig zur Geltung kommt. Und ja, ich finde das gut, dass du nicht mehr dieses Allround-Glas hast oder ne, wie früher, wie es eine Flöte war oder ein Kelch war oder was richtig, auch immer. Ja. Ne, auch jeder Sommelier-Kollege macht das irgendwie sehr individuell, wie das gerade passt. Wir hatten das auch. Ich finde es stark. Also muss ich wirklich sagen, es macht mir Spaß.
Mhm. Ja. Merken wir auch in der Region, also ich muss auch sagen, in der Champagne per se als Anbaugebiet, es gibt natürlich Mitbewerber, also aber ein wahnsinniges Wir-Gefühl. Also sehr, sehr Produkt- oder Regionsdenken, also jeder Winzer, jedes Haus ist erstmal bemüht, auch die Region zu bewerben. Entsprechend gehören da gute Gläser und Gläserkultur einfach mit dazu. Aber es wird erstmal, geht es immer Champagne first. Ja.
Ja.
So, und es wird von der Dynamik, es wird links und rechts natürlich, macht jeder sein Ding. Aber wir reden nicht über andere Hersteller und da wird nicht irgendwie das Produkt schlecht gemacht und genau, sagt hier, kommen jetzt hier die Bill Carboys und das, was die anderen machen, ist alles scheiße. Das ist überhaupt nicht so. Also macht jedes Haus hat seinen Stil und in erster Instanz sind wir bemüht, dass die Leute Champagner trinken und nicht das P-Produkt aus dem italienischen Norden. Und dann entscheidet sich natürlich jeder Kunde für sein Haus, für eine Stilistik, die er gerne mag. Ja, es gibt, die einen trinken gern Paul Roger, die anderen haben Laurent Perrier affin und es gibt halt Leute, die entscheiden sich für Picard Samon, weil sie den Stil dieses Hauses für sich einfach mögen.
Genau.
Ja, und nicht wie ich sehe das immer so ungern in deutschen Weinanbaugebieten, sagen wir mal, so enger das Tal, umso Ja. Sturer der Blick.
Ja, nach, ja genau.
Und dann wird halt alles vom Nachbarn links und rechts kommentiert. Und das ist eigentlich schade, weil das dann schwer ist, irgendwie auch eine gewisse Dynamität in der Region zu erzeugen und halt ein Markenprodukt zu etablieren.
So wie du das sagst, ich finde es stark, dass die Region oder dass das Produkt Champagner zusammenhält oder auch das nach vorne bringt. Und das merkst du ja extrem. Aber du brauchst halt auch, egal welchen Punkt oder welches Produkt, wo du dich abhebst. Ne? Also ihr seid Inhaber geführt, ihr seid das älteste Haus. Ihr seid halt nicht unter der Schirmherrschaft eines Konzerns. Und ich glaube, das schmeckst du auch hier im Glas. Das merkst du auch, da ist so viel Individualität vorhanden, dass du das halt auch merkst. Und das musst du halt auch dann nach außen tragen, finde ich. Und ich merke das. Und das macht mir Spaß im Glas, auch wenn das Glas leer ist, aber mir macht Spaß. Also der Rosé war jetzt für mich so das Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ist auch in der Außenwahrnehmung immer für viele Leute unser weißgemachtes Produkt, was es ja gar nicht ist, aber das ist, hat auch aufgrund dieser einzigartigen Foundation-Flaschenform immer so einen hohen Wiedererkennungswert. Und
also ich muss sagen, würde ich es nicht getrunken haben oder eingeschenkt bekommen, hätte ich mir jetzt auch keinen Rosé-Champagner bestellt, weil ich nicht der Rosé-Champagner-Typ bin, aber ich finde das extrem stark. Und das wandelt auch gerade meinen Blick darauf, von der Aromatik her, von der ganzen Thematik her, extrem stark. Macht mir wirklich...
Ich finde es auch sehr, sehr gut, also nicht, weil ich für den Stall arbeite. Ich habe 25 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet und Bill Casamont Rosé war bei mir immer ein treuer Begleiter im offenen Ausschank als Rosé-Champagner. Und man merkt natürlich, wenn man so ein Produkt über Jahre hinweg beobachtet, dass auch bei uns die Mühlen sich weiterdrehen und das Thema Dosage, Restzucker, wie eigentlich auch die gesamte Region.
Was habt ihr hier an Dosage nochmal?
4,7.
4,7.
Also wir sind mittlerweile überall im Extra-Brüt-Bereich, deswegen haben wir auch von den Etiketten, war es früher Brüt-Reserve und Brüt-Rosé, es ist jetzt Le-Reserve, Le-Rosé, weil es schwer für den Verbraucher ist. Vorne steht Brüt drauf, hinten steht Extra-Brüt drauf.
Und das auseinanderzuhalten.
Extra-Brüt-Rosé klingt jetzt auch ein bisschen komisch. Also es ist jetzt Le-Rosé. Also das sind kleine Stellschrauben, die die jetzige Generation der Mathieu auch für sich mit proklamiert. Thema Holzansatz, Thema längeres Hefelager, Thema kein Schwefel. Also wir lösen das alles mit Gas. Da kommt kein Schwefel drauf.
Ja.
Auch für die Bekömmlichkeit, für die Nachhaltigkeit.
Ich meine, das merkst du auch. Also ich finde, ohne dass ich es jetzt gewusst habe, aber ich finde extrem bekömmlich und trinkbar. Ne? Einen tollen Trinkfluss. Der stockt nicht irgendwie, wenn du den so... Ne? Also, ich finde ihn stark, wirklich stark.
Das kannst du auch super kulinarisch wieder spielen. Ja.
Kannst
mit Wildgeflügel schön arbeiten, Rebhuhn, Schnepfe, also auch Sachen, die sind immer auch so ein bisschen in Deutschland leider, läuft es unterm Radar, das Fasan, finde ich.
Taube,
ja. Wird immer so ein bisschen verpönt dann.
Ja.
Aber das sind tolle Produkte.
Also das ist ein absoluter Speisebegleiter, finde ich. Und auch nicht nur zum Apero, sondern das kannst du auch wirklich zu einer Hauptspeise, zu einem Zwischengang, zu einem Geflügel, finde ich das schon. Ich finde ihn aber gut, wenn er ein bisschen im Glas steht. Ne?
Absolut.
Also absolut. Der braucht ein bisschen auch einen Moment Zeit im Glas, finde ich. Und da macht er extrem viel Spaß.
Hat aber, und auch das muss man, nicht leider, aber er hat auch einen verdammt niedrigen Trinkwiderstand. Also es ist halt auch sehr, sehr schnell ausgeschnasselt. Fluss. Und ich meine, wir sind Gastronomiepartner, müssen wir nicht drum rumreden. Am Ende des Tages müssen wir auch ein bisschen Geld verdienen. Und der Gastronom verdient halt am zweiten Glas, wenn der Gast entscheidet sich, also das erste Glas Champagner ist ja gedanklich verkauft.
Ja.
So, aber wenn dann schon, bevor die Speisekarte überhaupt zugeklappt ist, der Champagner schon leer ist und dann noch ein zweites Glas
nachbestellt wird,
freiwillig nachbestellt wird, dann macht es ja, also für den Gast sowieso Spaß, aber für den Gastronom dann auch ein bisschen mehr.
Genau, und so musst du ja mittlerweile auch denken, es muss ja auch wirklich... es muss ja auch für den Gast finanzierbar bleiben im Restaurant. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Früher war Champagner ein absolutes Luxusprodukt. Es ist jetzt jünger geworden, haben wir gelernt. Es ist ein bisschen fresher geworden. Also es ist wirklich auch zugänglicher geworden. Es wird auch in der Außenwahrnehmung immer jünger, immer vielfältiger. Und das schätze ich halt auch an eurem Haus. Es macht mir wirklich Spaß, muss ich echt sagen. Also dann würde ich mal sagen, dann vielen, vielen Dank, dass du heute so kurzfristig hier warst.
Danke für die Bühne.
Bitte, bitte, bitte.
Einen kleinen Einblick in die Welt von Bill Casamont.
Absolut abgefahren. Also schon tolle Produkte, Also wo ich so zwei Sachen probiert haben, aber es hat wirklich absolut Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Enchanté.
Danke.
Danke.
Flasche alle, Podcast auch. Lust auf ein Weinchen? Fühl dich eingeladen. Termine findest du unter www.vinovista.de.